meine Lieben, und willkommen zurück bei Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Hi, Cheerleader Girl.
Letzte Woche noch Doktor, heute Cheerleader.
Du bist immer so gut drauf.
Ich spreche das immer, ich bin immer meistens davor nervös, dann spreche ich das ein und dann muss ich mich selber in so eine Stimmung bringen und dann bin ich so gehypt von mir selber. Dass ich es nicht aushalte und weitermache.
Aber das heißt, deine Stimmung ist grundsätzlich gut oder wie geht's dir momentan? Wir haben uns echt schon ewig nicht mehr gesehen jetzt, gell? Aber ja, es ist bald wieder soweit.
Bald ist es wieder soweit und dann haben wir ja auch eine Überraschung. Oh Gott, ich singsangel hier so. Ich sag's gleich, das ist der gelbe Balken. Die Sina schimpft nämlich immer mit mir, dass ich zu laut beim Mikro bin.
Ja, ich bin ja wieder Produzent unserer Folgen und muss dann runterregeln oder raufregeln.
Entweder ich flüstere ihr zu sehr oder ich schreie. That's the thing. Nein, also prinzipiell geht es mir gut. Das Einzige, was ich sagen muss, ich wurde kritisiert von einigen unseren Hörern.
Wieso?
Und zwar wurde mir gesagt, also eigentlich war es eine süße Nachricht von einer Person, die hat mir geschrieben, auch du, Leonie, wirst irgendwann mal nicht mehr Pärchen hassen. Wo ich mir gedacht habe, erstens, einmal happy single. Ich bin nicht unglücklich über meine Situation, das möchte ich einmal dazufügen. Nur weil ich sage, ich hasse Paare, heißt das nicht, dass ich Paare wirklich hasse. Aber es war eigentlich ganz lustig zu sehen, dass Leute gesagt haben, so ja, das ist doof finden, dass ich als Single Paare hasse. Das stimmt nämlich gar
nicht.
Ja,
man will halt immer irgendwie das, was man momentan nicht hat, oder? Und manchmal denkt man sich als Single vielleicht, es wäre schön und dann kommt es eher so raus wie, ich hasse Paare. Und man meint es vielleicht gar nicht so arg.
Nein, also ich muss sagen, ich bin richtig, richtig happy darüber momentan über meine Gesamtsituation, wie sie jetzt ist, auch wenn die etwas verworren vielleicht zu scheinen mag, aber ich mag's, weil es halt einfach auch Dinge gibt, die ich an einer Partnerschaft, das waren zumindest meine letzten Partnerschaften, nicht vermissen würde.
Zum Beispiel?
Weil zum Beispiel, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Corona-Ausgangssperrenzeit sehr hart aufs Gemüt und die Straße reingeschlagen hätte. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was ich echt nicht vermisse, das Streiten, die Diskussionen, das Kämpfen und da muss ich sagen, das war so ein Relief, wie das weg war nach der Trennung. Das war so, oh mein Gott, ich habe auf einmal Zeit. Und
also wo man gekämpft hat, glaube ich, war die Trennung vermutlich eher ein bisschen die bessere Entscheidung.
Ja.
Klingt total glaub, brutal.
Kennst mich, ich steige in den Boxring. Nein, aber ich glaube halt, das ist halt, ich glaube, man kann gesund streiten, das ist meine Theorie und man muss es auch lernen, in einer Partnerschaft gesund zu streiten und auch dem Partner sozusagen da Möglichkeiten zu geben, mit einem auch zu streiten, ohne dass es gleich immer zum Eklat führt. Aber ich hatte halt sehr, vor allem am Ende, sehr emotionale Streitigkeiten, die nicht mehr schön waren, wo es nur noch mehr ging, um den anderen irgendwie auch weh zu tun, wo einfach nur noch mehr Frust abgeladen worden ist, der eigene aus anderen Aspekten, also sei es aus beruflichen Aspekten, der dann aufgeladen worden ist. Und das alles ist nicht gesund. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Also ich weiß nicht, wie du dazu bist, aber
ja, ich find,
streiten können ist
voll interessant. Und es ist ja auch was, worüber unzählige Ratgeber geschrieben werden und vermutlich auch unzählige Podcasts aufgenommen werden. Es ist ja immer so ein Unterschied zwischen, ob man jetzt eine Meinungsverschiedenheit, die irgendeine Sache betrifft, so wie, wow, du lässt immer deine Sportsachen im Vorhaus stehen und es stinkt oder so, oder ob es jetzt wirklich ein Angriff auf die Persönlichkeit ist. Also wenn du zum Beispiel sagst, kämpfen, dann nehme ich an, es sind halt so Sachen, die ein bisschen tiefer gehen und die ein bisschen ja, beleidigender sind und halt die Persönlichkeit des anderen vielleicht ein bisschen in Frage stellen oder wo man sich halt immer über die Persönlichkeit des anderen auslässt. Und das finde ich zum Beispiel schon problematisch. Ich finde Kleinigkeiten im Alltag, das kann sich natürlich, das weiß jeder, wahnsinnig summieren. Man fühlt sich dann nicht so wertgeschätzt. Boah, die Sachen liegen immer rum, ich räume immer zusammen oder keine Ahnung, sowas in die Richtung. Das ist einfach, das sind aber komplett unterschiedliche Ebenen, auf denen man da streitet. Aber meine grundsätzliche Meinung ist, man muss nicht unbedingt die perfekte Streitkultur kultivieren in einer Beziehung, weil ich finde, es ist einmal ganz belebend, wenn beide einfach eine unterschiedliche Meinung zu Dingen haben. Ich finde, man bemerkt es immer ganz schön an sehr alten Paaren, die sich nur ankeppeln die ganze Zeit. Also meine Großeltern sind da ein Paradebeispiel. Man sieht die zwei, man denkt sich, oh mein Gott, jetzt geht's wieder los. Und die Oma auf dem Opa, Baby, du machst immer das. Und der Opa, und du lässt mich in Ruhe. Und es geht die ganze Zeit so. Aber sie sind seit Jahren zusammen und es passt wunderbar. Aber man fragt sich dann immer, was verbindet diese Paare überhaupt? Und warum streiten sie die in der Öffentlichkeit? Und keine Ahnung, meine Theorie ist, es ist immer so ein bisschen ein Vorspiel, wo man sich vor andere Leute streitet. Also ich möchte nicht wissen, was die machen, wenn ich weggehe, aber es ist einfach irgendwie weird. Aber ich finde halt zum Beispiel, das ist immer so ein perfektes Beispiel dafür, dass man eben nicht immer so, ja Schatz, du hast recht oder wir finden da eine gemeinsame Lösung und tralala. Es ist einfach, manchmal ist es okay, wenn zwei leider unterschiedliche Meinungen zu Themen haben. Und
aber vor allem, das muss man auch manchmal sagen.
Ja, ich finde das auch, und man muss es akzeptieren.
Gutes Beispiel bei meinem Ex-Freund und mir gehabt. Ich habe gesagt, hey, ich habe das nicht gesagt. Er hat gesagt, das hast du gesagt. Und am Ende hat er gesagt so, okay, wir wissen eins, wir können uns da nicht einig werden. Wir müssen jetzt damit umgehen lernen, jeder für sich, wie das Hauptproblem gelöst wird. Und es ist dann schon wurscht, weil dann sind wir uns halt um den Punkt nicht einig, wer was gesagt hat. Ja. Manchmal beharrt man so sehr auf so Kleinigkeiten, die nicht wichtig sind.
Ja.
Aber weil du gesagt hast, wegen dem Haushalt, weil das ja, glaube ich, auch etwas ist, was vor allem Pärchen, die schon sehr lange zusammen sind und echt anzipfen kann. Was ich gelernt habe, und das habe ich dank meiner Therapeutin gelernt, und zwar versuchen, gewaltfreie Kommunikation einzuführen.
Mhm.
Also ich weiß nicht, für die Leute, die es draußen sozusagen nicht kennen, gewaltfreie Kommunikation ist eine Kommunikationsart, die man anwenden kann, um seine Wünsche und seine Gefühle auszudrücken, ohne den anderen sozusagen auf den Schlips zu treten. Also, ich soll euch ein Beispiel geben. Ich glaube, ein Beispiel macht es einfach.
Gib ein Beispiel, gib ein Beispiel.
Machen wir das Küchenbeispiel.
Mhm.
Was zum Beispiel nicht gewaltfrei wäre, du bist total schlampig in der Küche.
Mhm.
Das ist eigentlich ein Vorwurf nach dem anderen sozusagen.
Mhm.
Was zum Beispiel wäre, in der letzten Woche hast du dein Geschirr dreimal nach dem Essen auf die Spüle gestellt und es stand dort jeweils bis zum nächsten Morgen, dann habe ich es abgespült. Ich bin frustriert, da ich, wenn ich nach Hause komme, eine Ordnung vorfinden möchte, die mir eine Entspannung möglich macht. Sag mir bitte, ob du bereit bist, dein Geschirr gleich nach dem Essen abzuspülen oder ob wir das gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden, der unserer beider Bedürfnisse der Ordnung erfüllt.
Und das wäre vollkommen korrekt, aber dann klingt man echt wie jede einzelne Montessori-Mom aus dem 7. Bezirk in Wien, wo man so mit seinem Partner redet. Und ich glaube, es passiert in der Praxis nicht.
Ich habe es geschafft.
Echt?
Ja, ich war, deswegen sind wir auf gewaltfreie Kommunikation gekommen, weil ich habe meiner Therapeutin meine SMS gezeigt, die ich meinem damaligen Freund damals geschrieben habe.
Was hast du geschrieben?
Nee, das kann ich jetzt nicht mehr rezitieren, aber ich habe halt wirklich gewaltfreie Kommunikation ausgeübt. Ich habe nur, und das ist ja das Simpelste, also du musst es ja nicht so hochgestochen sagen, aber du ganz, ganz wichtig ist, nur ich, nicht du verwenden. Ich bin frustriert, weil ich das Geschirr schon vorfinde und es entlöst in mir ein blödes Gefühl aus, weil ich halt einen anderen Ordnungssinn habe. Nicht sagen einen anderen Ordnungssinn, aber dass mein Ordnungssinn angreift sozusagen. Und ich habe damals diese SMS geschrieben und sie hat mir euch angesehen und gesagt so, kennst du gewaltfreie Kommunikation? Ich so, nein, wieso? Weil du sie vollkommen angewendet hast. Du hast keinen einzigen Vorwurf verwendet. Du hast nur von deinen Gefühlen und deinen Wünschen geredet.
Mhm.
Und wie du dich dabei fühlst, wenn du diese Sachen so und so vorfindest und aber nicht sagst, du bist.
Mhm.
Und das ist so wichtig. Ich finde nämlich zum Beispiel, ich merke richtig, wenn mir jemand sagt, du bist immer so und so, dann kriege ich schon so einen Nackenhaaraufsteller, da ich zum Kämpfer, da stürme ich los.
Ja, es ist einfach, es ist sicher nicht, es ist nicht förderlich. Es ist nicht förderlich, wenn man wenn anderen angreift. Nur ich finde, was man halt wirklich immer bei diesen Dingen halt total außer Acht lässt, ist, jeder ist in seinem Alltagstrott drinnen, jeder hat sein Ding aus dem Alltag mit, ist genervt, kommt von der Arbeit heim zum Beispiel. Also wenn man jetzt, wir gehen jetzt mal von einem Paar aus, das vielleicht zusammen wohnt oder so. Oder vielleicht ein Paar, das nicht zusammen wohnt. Man wünscht sich vielleicht einmal am Tag irgendeine nette Nachricht vom Freund oder so. Oder man wünscht sich zum Beispiel, dass er gewisse Dinge nicht tut oder keine Ahnung. Die Frage ist halt, wer gibt dann noch? Und ich glaube, man darf einfach solche Rechnungen nicht führen. Also du hast einmal das gemacht oder das nicht gemacht und deswegen mache ich jetzt das nicht oder so. Also das ist aber dieses Gegenrechnen, was jetzt so viel Paaren geraten wird. Und ich finde das, also ich habe das selber auch extrem lang gehabt, also sicher 1,5 Jahre oder so. Es ist mit der Zeit einfach weggegangen. Ich habe mir echt gedacht, wir kennen uns jetzt mit, das ist sicher eine Frage, wie tief man schon verbunden ist, glaube ich. Deswegen das Beispiel mit meinen Großeltern, wenn du einander schon so lang kennst und weißt, der andere zickt manchmal herum, der andere ist manchmal schlecht drauf, bla bla bla. Du ignorierst und du akzeptierst solche Sachen einfach viel mehr, weil es dich nicht mehr so in Frage stellt, weil es dich nicht mehr so brutal tangiert. Aber wenn man jetzt noch nicht etliche Jahre zusammen ist, sondern frisch zusammen ist, wo noch alles unsicher ist und man den anderen noch nicht so gut kennt, hey, wie meint der das und warum sagt er das, warum schaut er mich so an oder warum ignoriert er mich oder solche Sachen. Dann ist man natürlich auf, warum ist das so? Und dann kann der voll schnell einfach nur riesen Streit losbrechen, obwohl die andere Person einfach nur sagt, hey, ich bin einfach müde, ich möchte einfach meinen Frieden haben, sorry. Und das, da finde ich halt zum Beispiel so Konzepte von Konsens finden und aushandeln und tralala einfach nicht förderlich. Man muss einfach als Paar bestimmte Regeln für sich finden, wo einfach auch Streits und Diskussionen dazukehren.
Ja, man muss auch gewisse Streits und Diskussionen auch zulassen können, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich halt finde, in manchen Situationen, zum Beispiel, wenn es halt wirklich darum geht, ich wünsche mir von meinem Partner eine guten Morgen-SMS, eine Meldung in der Früh, wenn wir halt nicht zusammen wohnen und ich einfach, wenn man nicht zusammen geschlafen hat, das irgendwie schön finde, so, hey, ich denke an dich, du bist mir wichtig, das Dings. Und ich habe einfach gemerkt, so, dass ich habe das halt also ich habe diesen Wunsch halt geäußert, schon öfter. Ich wünsche mir das. Und dann war oft einfach nur das sozusagen, nee, das mache ich nicht, weil das widerstrebt meiner Persönlichkeit. Wo ich mir dann auch gedacht habe, so, da lässt sich halt auch noch nichts anfangen. Manchmal ist es halt, es kommt immer darauf an, wie man halt auch Sachen ausdrückt. Zum Beispiel, was du gemeint hast mit dem, also dieses so nett alles formulieren, da habe ich es nett formuliert und irgendwann habe ich gesagt, so hörst ganz ehrlich, ich finde es beschissen von dir, dass du mir das nicht geben willst, nur weil du jetzt so auf egoistisch tust und dann auf einmal hat es funktioniert. Manchmal muss man auch ein bisschen so auf den Tisch hauen.
Eben, ja, nein, es kommt eben wirklich drauf an. Es kommt
und so eine Grenze sagt, weil manchmal checkt der andere nicht, hey, das ist dir wirklich so wichtig. Ja. Dass die jetzt sogar so redet.
Ich glaube, die meisten Streits, ich meine, was sind so die meisten Streitthemen überhaupt? Ich glaube, es variiert sich ja voll, wie lange das man zusammen ist und wie sicher die Beziehung ist, glaube ich. Also ich kann mir vorstellen, in sehr sicheren Beziehungen sind wirklich so Haushaltsthemen, Zukunftspläne, Geld und Sex sicher extreme Streitthemen. Oder
du bläst mir nicht oft genug ein.
Nein, ich glaube, dass eher so vorwurfsvoll schon kommuniziert wird, so, ja, und Sex haben wir auch schon viel lange nicht mehr gehabt oder so. Und bei Paaren,
das
die halt,
ist so
die halt,
böse.
Ja, ich finde es, ja, aber ich glaube, es
das
ist halt
so,
vielleicht...
Das wäre was für unsere Hipster-Mama, die sagen würde...
Also ich wünsche mir das auf alle Fälle ganz anders und ich hätte gerne, dass du, lieber Karl Josef... aber ich kann mir vorstellen, bei Paaren, die sich gerade erst so ein bisschen finden und auszufinden, wer sie überhaupt sind als Paar, sind halt so Eifersuchtsthemen... Ein bisschen Facebook schauen, ein bisschen Instagram schauen.
Wer ist denn das?
Wer schreibt dir? Mit wem schreibst du? Warum schreibst du mir nicht? Ich glaube, das hat solche Sachen. Jetzt hat sich einfach unser Kommunikationsort in der Beziehung halt total geändert. Da sind halt schon extrem viele Streitpotenziale dazugekommen eigentlich. Aber ich habe so das Gefühl, also ich habe jetzt mit meinem Freund, bin ich jetzt,
nicht
jetzt
bei mir.
2,5 Jahre zusammen. Ja, aber ich glaube, wir haben auch so eine Handvoll Streits gehabt, wo man halt echt Dinge ausfechten haben müssen, die ich nicht einmal jetzt so nur weiß. Also das war nichts, was dermaßen schlimm war, dass ich mir so, boah, das war die Nacht, in der wir voll gestritten haben oder so. Kann mich nicht einmal wirklich an die Themen erinnern. Aber ich glaube, es waren echt eher so banalere Themen, die sicher nicht die Energie des Streits wert waren. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Streitfan, muss ich sagen. Aber ich finde, ich weiß nicht, findest du Streits in Beziehungen belebend, so vorspielmäßig, aufheizend oder findest du es eher nervig und stressig?
Okay, du fragst jemanden, der Borderline hat.
Ja, also das ist ja das Interessante.
Eine falsche Frage an die falsche Person. Ich bin Erstens bin ich die Erste, die das als Vorspiel verwendet. Ich bin Miss Drama vorm Sex, weil der Sex dann geiler wird.
Hm.
Aber das ist etwas, was ich lerne abzuschalten. Deswegen habe ich keinen Sex. Nein. Schätzung. Nein, es ist wirklich so, ich habe gelernt, das nicht mehr zu machen oder versuche dies nicht mehr zu machen, wenn das zur Situation kommt, weil ich gemerkt habe, dass ich jemand bin, die leichte Dramatik braucht, weil ich auch einen Hang beim Sex zur Dramatik habe. Wir erinnern uns an mein, ich hätte gerne diese eine Filmszene nachgestellt.
Du meinst das, wo du am Dochgiebel oberhängst mit einem Schal?
Nein, aber ich habe mir jetzt überlegt, ich kaufe mir vielleicht solche Ringe, so Turnringe. Dann fällt es nicht so auf. Oh mein
Gott, Leonie. Das ist wie beim Trump, wenn der sagt, hey, trinkt Desinfektionsmittel, hilft gegen Corona. Dann rufen wir irgendwelche Leiterwärme an und sagen, hey, ich hänge mit meinen Füßen in zwei Ringe drin, ich komme nicht mehr.
Das heißt, du hast nicht mit den Füßen drin, sondern mit den Händen und erklärst dann nochmal. Wir werden da irgendwann mal ein Live-Video machen,
du musst wo es ich das erkläre mit einer Gummibuppe.
Ich brauche noch irgendeinen Sporthersteller, der diese Ringe sponsern möchte.
Ja, das findet man sicher, wenn, glaube ich.
Na, oh Gott, wir sind schon wieder abgekommen. Also, ich bin jemand, ich mag halt, ich bin generell jemand, der ein bisschen so ein Drama-Flair hat. Ich weiß nicht, mein Leben ist auch sehr dramatisch im Sinne von, im Positiven auch irgendwie im Negativen dramatisch. Also ich bin ja auch jemand, der absolut positive Dramen liebt. Ich liebe Überraschungen, ich liebe Geschenke einfach Leuten zu machen, dass sie sich freuen, weil das ist ja auch eine Dramatik. Mhm. Positive Dramatik gibt es genauso, Leute vergessen das nicht mehr.
Mhm.
Aber deswegen war mir für mich das auch immer so ein bisschen ein Vorspiel. Und wenn das zum Beispiel, wenn man frisch zusammen ist, ist das oft eine positive Dramatik noch. Man freut sich, den anderen zu sehen, man hat sexy Unterwäsche an oder man putzt sich so ein bisschen mehr heraus und deswegen hat es eine positive Dramatik. Wenn man länger zusammen ist, fehlt oft ein bisschen dieses Entfachen der Flamme. Und ich bin dann das Paradebeispiel gewesen, einen kleinen Streit anzuzetteln.
Und dann legst du das Feuer. Fürs ja, kleine Flämmchen.
Ja, das Problem ist, wenn du einen Partner hast, der sich denkt so, er löscht das Feuer mit sexy Küssen, dann ist es perfekt. Aber wenn du einen Partner hast, der sagt so, und hier noch ein Backerl Stroh. Warum liegt hier Stroh? Und dann ist ein Riesenflammending, ein Frühlingsfest aus Flammen, dann ist es nicht gut. Also es kann sich hochspielen. Ich habe das früher gemacht, ich werde das in meiner zukünftigen Zeit nicht mehr machen oder zukünftige Beziehung nicht mehr machen, dass ich das so provoziere. Weil ich finde halt diese Streitigkeiten uroft urunnötig und ich versuche zum Beispiel auch jetzt mit Freundinnen, ich habe mit einer Freundin eine derbe Auseinandersetzung gehabt und ich versuche, also bevor ich die angesprochen habe, habe ich mir das wirklich eine Woche lang überlegt, ob ich das jetzt so und so ansprechen soll und wie ich das ansprechen soll. Weil man oft einfach gefrustet ist vom Alltag und dann kommt irgendeine Kleinigkeit daher und dann denkst du dir so, boah, du kotzt mich gerade so an.
Und dann ist das so die Zielscheibe, das kennt man.
Und das ist der Partner halt so oft und das habe ich zum Beispiel versucht, komplett aus meinem Leben, also für meine Zukunft jetzt mir vorgenommen, ich meine, Umsetzung ist immer was anderes auch, aber das habe ich mir vorgenommen, definitiv nicht mehr zu machen, weil es einfach für mich so...
Energiefresser. Ja. Ich finde das auch voll interessant, wenn man sich jetzt ungefähr alle Hollywood-Filme anschaut, die in die Chick-Flick-Section fallen, also so Frauenfilme. Es geht immer nur, es gibt eine Ausgangsposition, es gibt irgendeinen dramatischen Turning Point und dann gibt es irgendein Happy Ending und es ist einfach immer die Geschichte und man glaubt halt irgendwie, das ganze Leben ist eine Aneinanderreihung an hochdramatischen oder zumindest ereignisreichen Momenten und das ist einfach in der Realität nicht so. Und ich finde, das ist ja zum Beispiel, du bist Influencerin, du kennst den Vorwurf sicher, ihr zeigt aber nur die besten Seiten vom Leben. Ich meine, du bist natürlich eine der realeren Influencerinnen, das wissen wir eh. Aber es gibt den Vorwurf, ja, jetzt sagt sie nur die perfekten Seiten und dass alles einfach nur eine super Aneinanderreihung an Perfektheit ist und schöne Wohnung und schöner Freund und tralala. Und man glaubt halt immer, es muss einfach jedes Mal, jeden Tag nach dem Aufstehen so perfekt sein. Die ganze Welt, man schaut perfekt aus, der Freund ist perfekt, die Beziehung ist perfekt und man ist jeden Tag super happy, dass man die Person sein darf, die man ist. Das ist einfach in der Realität nicht so. Und ich finde, diese ganze Erwartungshaltung, die man nicht nur aufs eigene Leben hat, projiziert man ja auf Partnerschaften dann genauso. Man glaubt, ja, der muss jetzt immer zu meiner Verfügung stehen und muss immer genau die richtigen Dinge sagen, in genau dem richtigen Moment. Aber wir sind alle nur Menschen, wir interpretieren alles irgendwie ein bisschen unterschiedlich, wie die Person glaubt, dass es ankommt. Und das sind halt zum Beispiel so Dinge, die ein bisschen fatal finde, weil man glaubt dann immer, Streit ist was extrem Positives, oder man glaubt, wenn man bei dir ist, ist jetzt eine andere Situation, aber wer der jetzt nicht Borderline hat, der glaubt dann vielleicht auch, ja, ich brauche einfach das Drama und ich brauche einfach das und ich brauche die Action, aber in Wahrheit, es kostet so viel Energie und was könnten wir alle mit dieser Energie machen, von der wir glauben, dass wir es immer auf Beziehungen oder auf irgendeinen Typ projizieren müssen, was könnten wir mit der Energie machen, wir könnten Bücher schreiben, wir könnten Medienprojekte starten, wir könnten Unis, Studien absolvieren oder keine Ahnung was. Wir könnten Hobbys finden, Freunde finden, Lerner. Und ich finde, es ist immer so, jetzt brauche ich wieder irgendwas. Ich bin da leider auch so ein Kandidat, deswegen weiß ich, wovon ich rede. Jetzt brauche ich wieder irgendwas in meinem Leben, was nicht passt und auf das stürze ich mich dann monatelang und da zwinge ich mich dann selber in so Gedankengrübeleien und Gedankenspiralen rein und denke mir zum Schluss, komm raus und denke mir, was habe ich eigentlich jetzt schon wieder ein halbes Jahr mir eigentlich für einen Kopf wegen irgendeinem Scheiß gemacht? Und das beste Beispiel, das ich habe, ist meine Eifersucht. Ich war am Anfang der Beziehung so entspannt wie noch nie zuvor bei irgendwem. Und nach einiger Zeit ist das losgegangen, dass ich mega eifersüchtig geworden bin und wirklich so jeden Tag mir einmal gedacht habe, boah, ich bin so eifersüchtig, ich kann das nicht mehr, ich kann das Gefühl nicht mehr ertragen. Es war so, wenn wir essen gegangen sind und mein Freund hat einfach nur am Nebentisch irgendwann angeschaut, war ich so, ja super, na toll, jetzt schaut er schon beim Essen und ich daneben jetzt andere Mädels an und ich so, ja, warum tust du das? Und er dann so, was, ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Und es ist jedes Mal unnötig verschwendete Energie gewesen und man tut sich diese Sachen, ich meine, wie gesagt, ausgenommen du, aber man tut sich es manchmal schon ein bisschen selber an.
Ja, immer muss ja dazu sagen, ich möchte auch da nicht ausgenommen du sein, weil man kann das ja erlernen. Also das Ding ist, ich versuche ja Leuten auch das zu zeigen, man kann sich entwickeln mit einer Borderline-Erkrankung. Ich war früher Paradebeispiel der Dramatik. Und jetzt bin ich vielleicht auch noch immer ein paar gutes Beispiel. Ich habe andere Probleme, aber das Ding ist, dass ich zum Beispiel auch gemerkt habe, dass es da echt etwas mit dem Gegenüber zu tun hat. Ich habe einen Spusi gehabt, das einfach, also das ist jetzt nur von meiner Krankheit auch, ich habe einen Blick seinerseits, das kann ähnlich deiner Geschichte sein, so Blick nach drüben zu einem anderen Mädchen, so interpretiert, der wird mich jetzt verlassen.
Ja, voll.
Aber das war aber, das Problem ist, dass ich das jetzt schon fix davon ausgegangen bin, dass der mich verlässt. Und bin auf der Homeparty umgedreht und bin einfach weggegangen in die Küche und habe mit irgendwelchen Typen geflirtet und er so, hey, was geht mit dir ab? Und ich so, naja, du willst ja eh die andere, jetzt such mal noch für den anderen. Und halt ein mega Drama. Und dann hat der aber halt dadurch, dass der sehr ein stabiler Mensch war und sehr ruhig und gefasst und sich auch ein bisschen damit auskannte mit dem Krankheitsbild und einfach gemerkt hat, da spricht jetzt nicht die Leonie, sondern die Borderline, die dann nur noch mehr auf Selbstzerstörung und also so, ich brauch dich nicht und stoß dich weg und bin urfies zu dir. Und dann hat er mich irgendwann mal zur Seite genommen und hat mich einfach gesagt, so jetzt komm einfach her. Und dann wurde ich umarmt und dann war schon wieder so, oh, was habe ich jetzt eigentlich angestellt? Was ist eigentlich passiert? Das war total verrückt.
Ja, wie aufwachen. Ich habe das auch mit meinem Freund, der ist so genauso. Der ist auch so, der nimmt mir dann den Arm und es ist, auf einmal komme ich mir irgendwie auch lächerlich vor, weil ich mir denke, es ist ja nur Drama wegen nichts. Also es gibt wirklich so unterschiedliche Dramen. Das finde ich eh gut, dass du sagst, positives Drama. Es gibt schon positives Drama. Ich finde auch manchmal, dass ein Streit ein bisschen was so befreien kann, wenn man jetzt wirklich mal, weiß ich nicht, ein Thema hat, das einem wirklich lang auf dem Herzen liegt und wo man eh schon fünfmal gesagt hat, hey, bitte. So, ich finde, sowas Klassisches ist einfach so Familie besuchen und so. Also ich lese das echt oft, dass einfach Menschen dann sagen, ja, er will nicht mitfahren zu meinen Eltern oder es zart nein, es interessiert ihn einfach überhaupt nicht so Familiensachen und so. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Freund, der extrem familiär ist. Ich weiß es aus meinem Familienkreis, dass es sehr viele Männer gibt, die nicht so sind. Und auch, dass es sehr viele Frauen gibt, die nicht so sind, die nicht auf jede Party mitgehen wollen, die nicht unbedingt die sind, die sich die Geburtstagsgeschenke überlegen und tralala. Und da, das ist schon oft ein Problem. Und ich glaube, da ist es schon hilfreich zu sagen, hey, magst du mich vielleicht dahin begleiten oder so zu beruflichen Geschichten. Und wenn aber die Person zum 15. Mal sagt, ich will einfach nicht, bleibt einem echt nichts anderes über, wie dass man einfach Sachen akzeptiert und sagt, ja, dann gehe ich halt allein hin und mache mir allein einen schönen Abend. Das ist genau das, wie eine Beziehung lang überlebt. Dass man Dinge akzeptiert und nicht dann immer versucht, den anderen zu irgendwas zu bewegen, was er eigentlich nicht will. Weil einer von den zwei wird dann unglücklich werden. Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz, würde ich sagen.
Voll.
Aber es ist schwierig, das...
Man muss auch als Paar streiten lernen, zusammen. Und auch einen Unterschied zwischen Diskussion, dass nicht jede Diskussion ein Streit wird. Ja. Weil man darf unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen haben und muss nicht d'accord mit allem sein. Voll. Außer es sind wirklich Lebenseinstellungen, wo ich sage, da fährt halt, zum Beispiel, wenn mir mein Partner erklären würde, er findet, dass Leute, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben.
So Werte, Grundwertegeschichten.
Ja, das, also da halt, ich meine, dass die Rechte von Schwulen und, ich meine, abgesehen davon, wie soll ich so zu so einem Partner kommen? Aber
ja, man wird schon staunen. Es gibt schon Leute, die ja in der Form, finde ich, überraschen mit so Ansichten. Das ist schon, also das ist, da hat man schon so augenöffnende Momente, das sehe ich auch so. Für mich wären solche Sachen auch schlimm. Aber theoretisch,
sowas kläre ich gerne vor. Ja, voll. Politik und wie stehst du zu Menschenrechten? Das ist so
die Dating-Frage, die einleitende Dating-Frage. Ja, ich finde es auch nicht schlecht, wenn man sowas grundsätzlich ein bisschen vorher abklärt. Aber ich glaube, dass halt zum Beispiel, was halt auch für das sicher ewiger Konflikt ist, sind so Entscheidungen wie, die eine Person möchte halt Kinder und die andere Person möchte halt vielleicht keine Kinder oder so. Oder heiraten. Ich glaube, dass das schon so Themen sind. Aber man muss sich einfach klar sein, es gibt eine Person, die davon nicht abweichen wird. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, da irgendwie zu streiten, sondern entweder man findet sie damit ab oder man findet sie nicht damit ab. Ich finde es halt auch so wichtig, dass man beim Streit, also das wäre halt jetzt mal mein Tipp an Menschen, die in einer Beziehung sind oder mit einem Gespusi oder keine Ahnung, dass man nicht immer sofort, also beim Gespusi vielleicht eher weniger, aber in einer Beziehung, dass man nicht immer sofort die ganze Beziehung vor in Frage stellt, weil ich glaube nämlich, dass das was ist, was man in unserer Generation sehr viel häufiger macht wie früher, weil man einfach auch so viel länger braucht, eine Beziehung zu festigen, weil es ist immer die Möglichkeiten und Social Media und Tinder und tralala und wenn halt eine Geschichte nach 3 Monaten nicht fruchtet, dann macht man halt, probiert man halt die nächste Sache und es wird aber immer auf das Gleiche rauslaufen, man begegnet sich in einer Beziehung immer irgendwann selber und man kann das einfach nicht verhindern, dass wer, weiß ich nicht, eine andere Meinung zu Themen hat. Es ist, man kann sich dann umdrehen und gehen und sagen, zahlt mich nicht, damit finde ich mich nicht ab. Oder man sagt, naja, gut, damit kann ich ja eigentlich eh vielleicht ein bisschen leben.
Ja, also ich finde, das ist eben, das kann, ich finde, wie gesagt, es kommt immer auf das Thema an, es kommt immer auf die Situation an, es kommt auch darauf an, was wird da kritisiert, wird etwas kritisiert, wie du schon gesagt hast, was man ändern kann, und das ist die Persönlichkeit, ist es eine Lebenseinstellung. Ich finde auch, es kommt auf das Paar an, ist es ein Paar, das streitet, weil es einfach gerne käppelt und gerne sich an. Mhm. Tatsächlich, meine Eltern von außen, würde man sich auch fragen, so.
Ich glaube, bei meinen,
ist alles okay bei denen, aber zum Beispiel meine Mama und mein Papa haben auch einen ganz schrägen Sinn für Humor. Mhm. Und das ist zum Beispiel, mein Vater ist ja Zypriote und meine Mama ist eigentlich keine richtige Österreicherin, aber sagen wir mal, sie ist Österreicherin.
Du hast gesagt, sie ist aus Oberösterreich. Gehört das jetzt nicht zu Österreich, oder wie?
Na, aber meine Mama ist französischer Abstammung.
Ah, okay.
Ja. Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Dr. Rochelle.
Rochelle.
Auf Französisch würde sich das sogar richtig hot
das haben. Das stimmt allerdings. Es hört sich auch Französisch hot, oh Leonie.
Wirklich.
Fromage.
Schön. Fromage. Käse übersetzt. Sexy. Nein, aber die ist halt, also ich meine, die macht dann halt zum Beispiel so Witzchen über ihn und sagt so, ja, und so, also mein Vater kommt zum Beispiel, ich komme zum Essen, mein Vater sofort so, deine Mutter ist typisch oberösterreichisch, die ist schon so wieder Hitler, ich so, was ist los? Und meine Mutter so, ah, der Ausländer versteht es falsch. Und käppeln sich so ein bisschen an, aber das ist aber so ein Anecken die ganze Zeit und haben so einen komischen Sinn für Humor. Und ich glaube, wenn man das von außen so teilweise so nur so Wortfetzen mitbekommen würde, würde man sich fragen, oh Gott, wie reden die teilweise miteinander?
Ich finde es auch voll interessant, weil man glaubt ja oft, Paare sind so, also wenn man dann so Teil wird oder Zeuge wird von so einer Situation, glaubt man immer, oh mein Gott, das ist so politisch inkorrekt. Aber es ist doch eigentlich voll schön, wenn du mit deinem Partner über Wertvorstellungen total im einen bist und hast aber dann trotzdem vielleicht so einen kleinen Raum, wo du Raum für Absurditäten hast, für politische Incorrectness, wo du ja, den einander ein bisschen fertig machst und sagst, ja, du hast jetzt auch schon wieder zugenommen. Ja, natürlich denkt man sich am Anfang, boah, wie arg, dass der das zu mir sagt, aber es ist einfach, es heißt nicht, dass die Person einen wirklich kritisiert. Das muss, da muss man echt, also ja, entweder mal lernen, zwischen den Zeilen
so
zu lesen.
Die sind so stabil als Paar.
Ja.
Die sind über 30 Jahre zusammen. Meine Mama hat zu meinem Papa letztens beim Essen gesagt, naja, du schaust schon aus, als ob du im dritten, vierten Monat auf jeden Fall schwanger wärst.
Nach der Quarantäne schauen wir alle so aus.
Wahrscheinlich 9. Monat, in meinem Fall. Aber nein, aber das ist halt das ist so ein ganz anderer Dings. Und das ist auch kein Streiten, das ist so ein Necken.
Mhm.
Und auch wenn sie sich dann streiten, würden sie zum Beispiel einen Streit damit auflösen.
Mhm. Es ist ja gut so. Es ist ja gut, wenn man das
auskommt. Sicher einen Streit haben, total sauer sein und dann sagen, ne, irgend so einen blöden Witz wieder
oder
machen.
Oder ein Bussi und dann weiß man eh schon, es ist, ja.
Ne, das würden meine Eltern nicht machen. Meine Eltern würden einen blöden Witz machen. Meine Eltern sind eher so Woody Allen-Fraktion.
Ja, aber ist echt cool. Es ist doch, ich finde es doch so schön, wenn man Vorbilder hat, vor allem vielleicht im näheren Umkreis, von Leuten, die schon so lange zusammen sind. Es ist einfach schön zu sehen und man lernt, glaube ich, auch so viel mehr davon. Also es ist aber so, ich glaube, es ist wirklich so, Großeltern und Eltern sind so ein Trend momentan. Jeder postet das. Das war, glaube ich, am Anfang von Instagram, wo hat halt jeder seinen Arsch und seine Titten gepostet und so Bikini-sexy. Und jetzt ist es mittlerweile
cool. Bin ich zu spät dran mit den Fotos?
Aber jetzt ist es mittlerweile echt cool zu sagen so, hey, das sind meine Großeltern und dann stehen da zwei runzlige Männlein und die sind schon seit 60 Jahren zusammen oder so. Ich finde das total süß. Und ich freue mich immer voll, wenn ich sowas lese.
Ja, ich finde es auch wichtig, dass man lernt, also von seinen sozusagen Eltern auch aber zu lernen, zum Beispiel, was ich ganz schlimm finde, ist Eltern, die zusammengeblieben sind, weil sie zusammen das Gefühl hatten, sie müssen zusammenbleiben.
Ich glaube, das trifft auf die meisten Eltern zu, oder sagen wir uns mal ehrlich?
Sehr viele, weil ganz viele dadurch verlernt haben, zu sagen, wann ist toxisch und wann gehe ich.
Mhm.
Und auch dieses Streiten lernen, da oft dieses... Ja, dann lasse ich ihn halt reden. Das habe ich bei der Familie meines Ex-Freundes, also Ex-Ex-Ex-Freundes, also weit weg von Dings, also ehemaliger Partner eben, mitbekommen, dass das war einfach so, ja, ich lasse mir irgendwie alles gefallen von meinem Partner und deswegen sage ich da jetzt nichts, also die Mutter sozusagen.
Mhm.
Und der Sohnemann hat das aber auch so gelernt, so, ah, ich kann als Mann einfach meinen ganzen Frust abladen.
Ja, die Vorbildfunktion.
Und dann habe ich halt einfach mal was, also ich habe dagegen gesagt, und das war dann mega eklar, wie wagst du es und wie kannst du das? Weil er es nicht gelernt hat, zu sehen, dass es eine Gegenantwort gibt. Also so
Ja, das ist natürlich, das finde ich auch fatal. Also man muss sich da schon ein bisschen, ich glaube trotzdem, dass Eltern irgendwie versuchen, halt das besser zu machen. Das Problem ist halt wirklich, man hat immer so Phasen, finde ich. Man denkt sich, als Kind sind die Eltern die absoluten Überflieger. Irgendwann als Teenie denkt man sich, niemals in meinem scheiß Leben werde ich so wie ihr, fix nicht. Und irgendwann nimmt man es halt doch wieder so ein bisschen als Vorbild her, weil man es halt einfach kennt. Und es ist so wichtig, es zeigt einem so viel über das Leben. Und ich finde, man kann halt irgendwann als erwachsener Mensch, der halt ein bisschen differenzierter über so Sachen nachdenken kann, kann man sich vielleicht auch ein bisschen raussuchen, welche schönen Persönlichkeitsfacetten der Eltern oder der Beziehung der Eltern mal für sich rausnimmt. Hey, was habe ich gelernt? Was ist gut? Was kann ich in meiner Beziehung anwenden? Ich finde so Sachen wie Necken zum Beispiel, finde ich eigentlich ein super Modell. Weil es ist nicht alles aber so bierernst. Es ist nicht alles so, boah, oh mein Gott, ja, wir müssen jetzt perfekt streiten oder so, sondern wir können einfach auch mal Sachen zueinander sagen, die andere Leute, wo andere Leute schauen, sie denken, Alter, was ist denn da los? Aber wir sind wir und deswegen können wir es. Und das ist der Idealzustand, glaube ich, wo halt jedes Paar irgendwann einmal vielleicht hinfinden sollte oder möchte. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall. Es gibt aber einen therapeutischen Ansatz dazu. Heute haue ich es aber raus, meine Therapieansätze. und zwar, dass wir ja von unseren Eltern das sehen und sozusagen wir wollen immer die bessere Version unserer Eltern werden. Wir nehmen ganz viele Geschichten, die unsere Eltern zum Beispiel, wenn wir sehen, unsere Mama, also die Mama ist will alles unter Kontrolle haben, nehmen wir das vielleicht auf in uns und verarbeiten es so, dass wir das besser machen.
Mhm.
Und so wie wir unsere Probleme haben und unsere Kinder das besser machen wollen als wir. Und das ist ja das, wofür wir auch sozusagen Evolution ja auch steht.
Ja, voll.
Jede Generation verbessert sich.
Ja.
Und auf der Basis ihrer vorherigen.
Ja.
Und weil bei uns Menschen das jetzt nicht mehr so viel im Körperlichen ist, also wir müssen uns ja nicht mehr, wir müssen ja nicht mehr schneller werden und nicht mehr Dings, aber wir müssen emotional und sozial kompatibler werden. Mhm. Und das finde ich super interessant, nämlich, dass wir eigentlich, man muss sich das mal anschauen, über was streiten die Eltern und über was streitet man selber? Ja.
Und über was, ich finde es sowieso geil, wenn man die Eltern sagt, boah, mein Freund hat dies gemacht und die Mama schaut dann einfach nur und denkt sie, du hast eh voll einen lieben Freund, was ist mit dir? Gib einfach mal einen Frieden. Meine Mama sagt das so oft zu mir und ich reg mich auch wirklich, wann schon reg ich mich echt über Bullshit auf. Also zum Beispiel so dieses, boah, mein Freund hat einfach ein anderes Mädel angeschaut oder so und meine Mama so, also, weiß ich nicht, chill einfach mal. Es ist irgendwie, es ist ja, so wichtig glaub, natürlich, das ist auch dass man sich. Ja, aber man Mama denkt sich dann auch also, Mama, so, wie kannst du über das hinwegsehen? Das ist einfach nur ein Verrat an mir und an der Beziehung. Aber ich finde, die älteren Leute haben das schon ein bisschen rausgefunden. Es ist ein Energiefresser, diese Dinge zu denken, sie selber in Frage zu stellen.
Die älteren Leute, die eine gute, lange Beziehung schon haben, die haben es rausgefunden.
Ja.
Weil gibt es ja ein paar Leute, die mit 60 noch immer glauben, sie müssen das FOMO ausleben.
Ja, das ist irgendwie aber
das peinlich. Ist die andere Folge.
Ich sagte, mein Lieblingspaar ist bzw. war Iris und Karl Äpfel.
Was?
Die,
wieso?
Dieses Paar, ich weiß einfach so süß sein. Ich meine, die sind ja, das ist ein New Yorker Interior-Designer-Paar, beziehungsweise der Karl ist ja leider schon gestorben. Die Iris Äpfel ist immer nur Mode-Ikone mit mehreren Millionen Follower auf Instagram mittlerweile. Und sie waren einfach das süßeste Paar. Ich glaube, sie ist 98 waren, 99, 98.
Ja.
Und die sind echt so mega cute. Mega cute. Ja, vielleicht kriegt man die Chance im Leben und landet da selber mal bei so einer jahrzehntelangen Beziehung. Wow.
Und wenn nicht, auch schon wurscht.
Ah, wurscht.
Findet das, was euch gefällt. Das ist.
Genau.
Das ist unser letzter Spruch des Tages heute.
Die letzte Weisheit aus dem Psycho-Kästchen.
Aus der Räucherstäbchen-Fraktion. Ich zünd hier gleich eins an.
Oh. Ja.
Ich werde ein bisschen müde.
Ja, dann gehen wir doch ins Bettchen.
Ja, ich weiß nicht, das Thema Streiten, dadurch, dass es so weit weg von mir ist. Das
ist echt gut. Vielleicht ist so eine kleine Auszeit immer nicht schlecht.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh über jeden einzelnen Streit in meinem Leben, weil der immer auch etwas zeigt über die eigene Persönlichkeit. Aber ich bin froh, mal streitfrei durchs Leben zu
gehen. Zur Berggenossen damals.
Obwohl ich muss ehrlich sagen, ich merke manchmal, dass ich ein bisschen zickiger werde meinen Freundinnen gegenüber, weil mir manchmal so ein bisschen der Disput fehlt.
Ja.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nur fucking horny bin.
Das kann natürlich, ich glaube eher, es ist das.
Sexuelle Frustration spricht aus mir. I'm sorry.
Boyd, nein. Leonie, bist auch du nicht mehr Paare hassen?
Also bitte, hat das wirklich damals so geklungen? Ich kann mich gar nicht erinnern, das war die Osterfolge, oder?
Schau, wir kennen uns. Wir kennen uns. Ich weiß, dass du keine Paare hast, ganz einfach. Deswegen, ich kann es bezeugen.
Ja. Ich kann es bezeugen.
Na gut, ihr Lieben.
Ich nicht jedes Mal. Ja, wir sagen jetzt auf jeden Fall mal Bussi Baba.
Ja, und sagt uns eure Meinung. Leonie, du kannst dich einfach unseren Instagram-Account nicht erwähnen.
Kann ich doch, weil das ist deine Aufgabe. Wir sind zu finden auf
katschgeflüster.vienna. Scheiße, habe ich schon so perfekt geübt.
Ich merke es, du willst einfach. Du
ich will, ich will, ich will.
Abotierhündchen. So. Sag's Instagram-Name. Sag's Instagram. Nein, aber ihr könnt uns wirklich eure Meinung, eure Themenvorschläge, was auch immer ihr denkt, wir wissen wollt, keine Ahnung, schreiben. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin jetzt gerade echt, kennst du das, wenn du über ein Thema urviel nachgedacht hast und dann hirntot wirst?
Ja.
So, mein Hirn ist gerade leer, ich kann nicht mehr denken.
Das macht überhaupt nichts. Du kannst da einfach Podcasts anhören, dann hat man wenigstens irgendwas, was man tut, eine kleine Hirnaktivität und nebenbei kommt einfach nichts dran. Sascha.
Ja. Und ihr sollt nur unseren Podcast hören.
Ja. Ich habe gehört, da sind gute Weisheiten dabei. Leute, danke fürs Zuhören.
Danke euch. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, Tag, wann immer ihr uns hört.
Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.